Mittel vor uns, bevor wir versuchen, den Flüger irgendwie vor der Sommerferien so sanft wie möglich aufzusetzen. Also so wirklich sanft, dass die dann so richtig erfrischt mit Jesus unterwegs in die Sommerferien gehen können. In dieser Serie «Unterwegs für Jesus» geht es im Schwerpunkt darum, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Wir schauen das Leben vor allem vom Apostel Petrus, aber jetzt im Moment von Paulus an und fragen uns, was heisst das für mich heute Morgen, wenn ich unterwegs sein mit Jesus? Was heisst das für mich, wenn ich leben für Jesus in meinem Alltag? Wenn ich Jesus erleben, spüren, mit ihm unterwegs sein? Und genau um das geht es heute Morgen, wenn wir das Kapitel 26 miteinander, den Justizkrimi oder einen Teil davon anschauen miteinander. Und ich habe dem Kapitel den Titel gegeben, «Hier stehe ich, ich kann nicht anders». Weiss jemand, wer das gesagt hat? Oder wenn man so mal ins Maul legt? Martin Luther, richtig. Die Luther-Experten heute sind sich eigentlich einig, dass ziemlich sicher der Luther das nie hat gesagt hat. Aber das spielt nicht so eine Rolle. Ob er jetzt die Worte braucht oder nicht, das ist nicht wesentlich. Aber wenn wir das Leben vom Luther anschauen, zeigt das Leben, dass er das gelebt hat. Dass er immer wieder ist hergestanden und hat gesagt, ich kann nicht anders. Ich muss zu meinen Überzeugungen stehen. Ich muss von dem reden, wer der Jesus für mich ist. Es geht nicht anders. Der Luther oder Paulus, wie wir heute werden sehen, und zusammen mit diesen vielen anderen Christen in der Vergangenheit und auch heute haben sich trotz massivem Druck von Politik, von religiösen Kreisen nicht abhalten lassen, für Jesus zu leben. Mit Jesus unterwegs zu sein. Sie haben festgehalten an dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Wie Jesus ist ihnen begegnet, in ihrem Alltag. Sie haben ihnen Überzeugungen festgehalten, die sie durch das Studium der Bibel haben gewonnen haben. Und immer wieder haben sie das gelebt. Hier stehe ich, hier bin ich. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, als zu dem Jesus stehen, zu meinen Überzeugungen zu stehen. Das hier stehe ich, ich kann nicht anders, ist in ihrem Leben nicht eine einmalige Sache gewesen. Das war nicht mal so ein Höhenflug, was sie gemacht haben, und im nächsten Moment, wenn der Wind dreht, sind sie wieder gefallen. Es war nicht eine Ausnahme in ihrem Leben, sondern es war die Regel, nach der sie gelebt haben. Das, was ihr Leben hat gekennzeichnet, was ihr Leben hat ausgemacht. Und wenn wir auch den Paulus anschaut, eben auch die Kapitel 24 oder von 22 bis zum 26, sieht man, Christ sein ist nicht ein Sprint. Mit Jesus unterwegs sein, das ist nicht ein 100-Meter-Sprint, sondern es ist ein lebenslanger Marathon. Es ist etwas, wo Entschlossenheit, Ausdauer, Durchhaltevermögen, Standhaftigkeit erfordert. Etwas, das uns ganz in Besitz nimmt. Ich weiss nicht, ich habe ganz bewusst das nicht in Klammern da. Weil ich weiss ja nicht, wie das in eurem Leben ist. In meinem Leben kann ich auch mal sagen, hier bin ich, aber ich komme anders. Immer wieder fällt es mir nicht so einfach, eben das nicht. Ich kann nicht anders. Ich stehe zu Jesus, ich bleibe dabei. Ich komme mit jemandem in Kontakt und weiss, jetzt könnte ich etwas von Jesus erzählen. Aber plötzlich rutscht das Herz in die Hosen und ich kann gleich anders. Ich kann gleich schweigen. Obwohl ich ja schon einer bin, der schon noch redet. Oder ich wüsste haargenau, was meine Frau jetzt gerne von mir hätte, was sie würde glücklich machen. Aber weil das mich nicht glücklich macht, kann ich auch gleich anders. Ich kann gleich völlig anders. Vielleicht kennt ihr das auch. Das Nicht ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Etwas, das wir einfach so automatisch leben. Ich behaupte sogar, von Natur aus sind wir Menschen eher wie Blätter im Wind, als wie so eine Felserbrandung. Wir lassen uns sehr schnell von gewissen Strömungen, von Situationen durcheinander bringen. Und wir leben auch in einer Gesellschaft, die uns sagt, hey, es ist wichtig, dass es dir Spass macht, dass es sich gut anfühlt, dass es für dich stimmt. Das ist erstrebenswert. Ein Weg, der schwer ist, der ist nicht populär, der musst du nicht gehen. Das ist das, was uns immer wieder vermittelt wird in den Medien, in der ganzen Gesellschaft. Immer wieder, es geht auch anders, du kannst auch anders, du musst nicht. Auch wenn es richtig ist, aber du musst nicht. Aber das Leben vom Luther, das Leben von Paulus, ja sogar von Jesus selber, zeigt uns ein anderes Prinzip. Sie waren keine Blätter im Wind, sondern sie waren wirklich Felsen in der Brandung. Und haben gesagt, hier bin ich und hier bleibe ich. Ich bin überzogen, ich habe das gelernt und ich bleibe da. Wenn wir unterwegs sind wirklich mit Jesus, müssen wir viel mehr lernen, wie ein Paulus standhaft sein. Bleibt stehen. Und die Frage, die mich heute Morgen beschäftigt oder mit euch zusammen, wie lebt man das? Was hilft uns dabei, zu sagen, hier bin ich und ich kann nicht anders? Was braucht es überhaupt dazu? Was hat einem Luther, was hat einem Paulus geholfen, überzogen, das hilft auch uns, ihrem Beispiel zu folgen? Oder auch ein Beispiel von Jesus zu folgen. Dass wir den Marathon Christsein wirklich rennen können und nicht irgendwo auf der Strecke zusammenbrechen und aufgeben. Das Erste, was ich mit euch anschauen möchte, denke ich, ist auch absolut das Wichtigste. Und um das ist so bei Leben live immer wieder gegangen. Ohne das bleiben wir nämlich Blätter im Wind und nicht Felsen in der Brandung. Das Erste, was wir im Leben von Paulus und später auch von Luther und von vielen anderen sehen, die standhaft sind für Jesus, ist, dass sie ergriffen waren von Jesus. Dass sie Jesus hat eingenommen in ihr Leben. Und dass sie das zugelassen haben. Wir lesen das auch in den Worten von Paulus, Apostelgeschichte 26, Vers 9, jetzt einmal bis 18. Er sagt, zunächst allerdings war auch ich der Meinung, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich dann auch getan. Ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis. Und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. In sämtlichen Synagogen der Stadt habe ich viele Male versucht, die Christen durch Strafmaßnahmen dazu zu zwingen, Jesus zu verfluchen. Ich war so wild entschlossen, diese Bewegung auszurotten, dass ich ihre Anhänger sogar bis in die Städte außerhalb von Judäa verfolgte. In dieser Absicht reiste ich dann auch nach Damaskus. Ich hatte die Zustimmung der führenden Priester eingeholt und war mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet. Unterwegs, Majestät, es war gegen Mittag, sah ich plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten. Ein Licht, das heller war als die Sonne und das mich und meine Begleiter von allen Seiten umgab. Wir alle stürzten zu Boden. Ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Stock des Treibers aus. Herr, sagte ich, wer bist du? Der Herr antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Bezeuge den Menschen, dass du mich heute gesehen hast, und bezeuge es ihnen, wenn ich dir wieder erscheine. Ich sende dich sowohl zum jüdischen Volk, also auch zu den Nichtjuden. Vor allen ihren Angriffen werde ich dich schützen. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden und von der Macht des Satans zu Gott. Dann werden ihnen ihre Sünden vergeben und sie werden zusammen mit allen anderen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören, ein ewiges Erbe erhalten. Vielleicht müssen wir uns die Szenen noch ein bisschen vor Augen malen, wo da der Paulus die Rede hat. Als er die Worte hat geredet, war er im Audienzsaal vom römischen Gouverneur in Caesarea. Und er ist nicht alleine da gestanden. Der Raum war voll mit also Würdenträgern, eben unter anderem der Gouverneur Festus, der König Agrippa, wo eigentlich das Oberhaupt von allen Juden war, vor allem das politische Oberhaupt. Er hat das Recht gehabt, den Hohepriester einzusetzen. Er hat Oberaufsicht über den jüdischen Tempel gehabt. Und er war Ehrengast gewesen. Er war eigentlich der Grund gewesen, wieso der Paulus jetzt hier steht, für die Verteidigungsrede. Er war zusammen mit seiner Schwester da gewesen. Und eigentlich könnte man sagen, der Agrippa, der König, war der erste Chef von Paulus. Er war der höchste Jude, obwohl er eigentlich selber gar kein Jude war. Und wenn man sich das vor Augen hat,
Ich bin so froh, dass das Lied, was fürchte ich denn noch, wenn Gott auf meiner Seite ist. Ich habe manchmal Angst, oben zu stehen. Und es ist gut, wenn man weiss, hey, da steht einer mit ihm. Aber wenn man sich das so vor Augen hat, ist ein enormer Druck sicher auf den Paulus gelastet. Zudem zwischen dem Kapitel 21, wo der Paulus ist in Schutzhaft genommen wurde, wo er ist ins Gefängnis gesteckt wurde, bis daher Römer 26, für uns sind das nur ein paar Kapitel. Aber der Paulus war gut 2 Jahre in Gefangenschaft. 2 Jahre, wo er sonst als Evangelist, als Gemeindebauer ist unterwegs war, von einem Ort zum anderen ist gereist, Jesus, den Menschen von Jesus hat erzählt, ist er jetzt einfach gefangen gewesen, hat nichts können machen dort. Oder wie viel das er machen konnte, wissen wir nicht. Aber es war sicher nicht eine einfache Situation gewesen. Im schlimmsten Fall hat ihm die Hinrichtung gedroht. Ein Kopf kürzer. Als römischer Bürger wäre das die Hinrichtungsart gewesen, die man ihm auch hätte zugesprochen. Nicht Kreuzigung, sondern einen schönen Hieb mit dem Schwert. Und dann hast du nie mehr Kopf. Trotz all dem, wenn man die Worte zulässt von Paulus, hat man nicht das Gefühl, dass er verbittert ist. Oder verängstigend. Oder dass er resigniert oder sogar möchte aufgeben. Seine Worte machen deutlich, nicht die Umstände bestimmen nicht sein Leben, sondern der Jesus, der ihm begegnet ist auf dieser Straße nach Damaskus, bestimmt sein Leben. Jesus hat sein Leben in der Hand. Und darum kann er hier stehen. Darum kann er sagen, ich bin hier, ich kann nicht anders. Ich muss von diesem Jesus erzählen. Ich bin ergriffen von diesem Jesus. Paulus war nicht einfach so begeistert von Jesus. Er hat nicht einfach gesagt, Jesus ist ein cooler Typ, oder? Oder so, Jesus ist ein Hype, oder? Da springe ich mal auf, so bei einer tollen Veranstaltung. Jesus war für ihn alles. Jesus war für ihn das Leben. Er war wirklich völlig ergriffen von Jesus. Jesus ist ihm begegnet, er beschreibt es hier, und hat sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Hat sein Leben völlig verändert. Die Ereignisse auf dem Weg nach Damaskus haben sein Leben so tief, so entscheidend geprägt, dass er es immer und immer wieder erzählt. Immer wieder in diesen Verteidigungsreden erzählt er die Geschichte, wie Jesus ihm das erste Mal ist begegnet. Und was das in seinem Leben hat für Auswirkungen gehabt. Wie tief die Veränderung im Leben von Paulus war, wird erst so richtig deutlich, wenn man anschaut, wie er vorher gelebt hat. Wie wir haben gelesen in diesen Versen 9 bis 11, wie er verbissen hat versucht, die Jesusbewegung, die Nachfolger von Jesus auszurotten. Wie er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, mit ganzer Entschlossenheit, mit all seiner Kraft hat investiert, für die einfach fertig zu machen. Er war gegen den Jesus gewesen, und er hat seine Nachfolger gehasst. Die Christen sind gegen all das gestanden, wo er dagegen war. Oder wo er dafür war. Aber auf dem Weg nach Damaskus, wo ihm Jesus ist begegnet, hat Jesus selber ihm die Augen geöffnet. Der Auftrag, den Jesus ihm gibt, im Vers 18, hat Jesus zuerst selber im Leben von Paulus da. Öffne ihnen die Augen, damit sie umkehren und sich von der Finsternis zum Licht wenden, von der Macht Satans zu Gott. Das ist das, was der Paulus hat erlebt auf seinem Weg nach Damaskus. Auf das Mal begegnet ihm Jesus und öffnet ihm die Augen und er sieht, wer der Jesus wirklich ist. Auf das Mal machen die Stellen im Alten Testament, die vom Messias zu reden, machen Sinn für den Paulus. Auf das Mal ergibt das Bild des Ganzes. Und plötzlich sieht er, dass er in seinem religiösen Wahn der ist, der in Dunkelheit lebt. Dass er gefangen ist. Dass er das Licht von Jesus braucht. Und ihm wird klar, wer der Jesus ist. Auch für ihn ganz persönlich. Paulus hat bis zu dieser Begegnung mit Jesus als Pharisäer immer versucht, Gott zu beeindrucken. Durch Bibelstudium, durch anständiges Leben, durch einen Dienst in der Synagoge oder im Tempel. Ihm ist in seinem ganzen Leben darum gegangen, Gott zu beeindrucken. Gott zu zeigen, hey, es ist gut, hast du mich? Und jetzt auf einmal wird ihm klar, dass das nicht der Fall ist. Er hat nichts dazu beitragen können. Denn Jesus ist ihm einfach begegnet. Er ist einfach auf einmal in sein Leben hineingetreten. Nicht, weil es Paulus verdient hat. Nicht, weil er irgendetwas hat da. Sondern, weil Jesus ihn liebt. Und so ist er ihm begegnet. Ein völlig neuer Gedanke für Paulus. Ich kann nicht mehr nach zu Gott kommen, sondern Gott kommt nach zu mir. Und das ist das, was Religion immer wieder definiert. Was muss der Mensch tun, um Gott nachzukommen? Aber das Evangelium von Jesus, das, was Jesus uns hier zeigt, ist gerade umgekehrt. Gott tut alles, nicht nur um uns nachzukommen, sondern damit wir ihn dürfen persönlich lernen kennen. Er will unsere Augen öffnen, wer er wirklich ist. Er will unser Leben ergreifen. Und der Paulus war von dieser Begegnung wirklich überwältigend. Sie hat sein Leben wirklich völlig umgedreht, völlig verändert. Aus einem gesetzestreuen Pharisäer, der hat versucht, Gott zu beeindrucken, war einer, der hat auf das Mal verkündet, Gott hat alles da, was es braucht. Gott nimmt uns aus seiner Liebe, aus Gnade an, so wie wir sind, und wird so unser Leben verändern. Das Einzige, was Paulus tun konnte bei dieser Begegnung, ist die Liebe annehmen. Und das ist ja das Einzige, was wir heute tun können, wenn Jesus uns begegnet. Und Jesus will uns begegnen, auch am Morgen hier im Gottesdienst. Sagt Jesus, ich liebe dich. So wie du bist. Ich will dir nachkommen, ich will dir begegnen. Und das Einzige, was du tun musst, ist die Liebe annehmen. Ja sagen zu mir. Das Ergriffensein von Jesus fängt meistens mit so einer mehr oder weniger spektakulären ersten Begegnung an. Menschen erleben das ganz unterschiedlich. Aber die Begegnung hat immer damit zu tun, dass Jesus Augen auftut. Dass wir auf das Mal dürfen sehen, wer Jesus wirklich ist. Eine echte Begegnung mit Jesus hat immer einen lebensverändernden Charakter. Es macht etwas mit unserem Leben. Das ist der Anfang. Da fängt es an, wenn Jesus uns das erste Mal so begegnet. Wenn das erste Mal uns bewusst wird, wer er ist. Aber da hört es nicht auf. Der Paulus und auch der Martin Luther waren nicht standhaft in ihrer Beziehung mit Jesus, weil er ihnen einmal ist begegnet. Sondern Jesus sagt das selber im Vers 16, Paulus, ich werde dir immer wieder begegnen. Ich werde dir immer wieder nachkommen. Jeder Mensch braucht beides. So eine erste Begegnung mit Jesus, die unser Leben aus den Socken holt. Wo wir auf das Mal wo uns aufgeht, wer der Jesus ist und was er für uns hat da. Das hat auch immer damit zu tun, dass wir sehen, wer wir eigentlich sind. Auf das Mal sieht der Paulus in den Versen 9 bis 11, was er hat da. Und das tut weh. Aber dort muss man nicht bleiben stehen, weil Jesus sagt, hey, ich will dich, ich liebe dich, ich vergebe dir, wie es im Vers 18 steht. Aber dann brauchen wir auch die alltägliche Begegnung, immer wieder Begegnungen mit Jesus. Durch die Jesus unser Leben immer mehr kann verändern. Und die Begegnungen finden statt in dem, dass wir mit Jesus reden. Wir nennen das meistens Beten, oder? Aber eigentlich ist es einfach ein Reden mit Jesus, wie mit einem Freund, wo wir immer wieder Beziehung suchen zu ihm. Dass die Begegnungen finden statt in dem, dass wir sein Wort studieren. Ganz vieles. Der Luther ist der gestanden und hat gesagt, ich kann nicht anders, oder vielleicht hat es eben nicht gesagt, aber gelebt, weil er die Bibel studiert. Weil er war überzeugt, dass das, was er in der Bibel findet, dass das wahr ist und dass Jesus der einzige Weg ist, zurück zu Gott. Manchmal hilft es einfach, still zu werden. Es fällt uns sehr schwer in unserer heutigen Zeit. Einfach mal nichts zu tun, einfach versuchen, auf Gott zu hören. Aber auch zusammen sein, wie heute Morgen mit anderen Christen. Der Gottesdienst kann so ein Ort sein, wo Jesus uns immer wieder begegnen will. Genauso wie wenn wir unsere Fähigkeiten und Gaben, die Gott uns geschenkt hat, wirklich für ihn einsetzen. Das sind Sachen, die wir tun können, um immer wieder Jesus zu begegnen. Wir schaffen Raum für Jesus in unserem Leben. Aber dabei geht es jetzt nicht wieder darum, dass wir eben Gebote erfüllen müssen. Es geht immer um Beziehung. Es geht darum, mit dem Jesus in Kontakt zu kommen. Immer wieder. Jede Freundschaft, jede echte Beziehung braucht auch Zeit, braucht Gemeinschaft. Man muss einander spüren, man muss wieder irgendwo merken, wer der andere eigentlich ist, was man am anderen hat. Auch. Und genau um das geht es dabei. Die Beziehung zu Jesus zu pflegen, das ist enorm wichtig. Aber noch entscheidender ist, dass Jesus sagt, ich lasse euch nicht los. Er sagt es ganz klar im Johannes 10, Vers 28, in dem Kapitel, wo er sich selber als der gute Hirte bezeichnet. Vers 28 sagt er, und ich gebe ihnen das ewige Leben. All denen, die dem Jesus vertrauen, die die Augen aufgehen, wer der Jesus ist, und sagt, doch, ich will mit dem Jesus leben. Sagt er, ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Sie sind sicher bei mir. Niemand kann mir sie wegnehmen. Ich habe sie. Ergriffen sein von Jesus heisst nicht in erster Linie, wir klammern uns verzweifelt an Jesus fest, sondern es heisst, der Jesus haltet uns fest. Jesus behaltet uns bei sich. Und das Versprechen, dass uns niemand aus seiner Hand reissen kann, das macht aus Blättern im Wind plötzlich Bäume, die verwurzelt sind am Felsen, die zwar im Sturm vielleicht ein bisschen hin und her wackeln, aber die nicht verrückt werden. Die bleiben, die fest sind. Auf das Versprechen hat sich ein Paulus und ein Luther verlassen. Niemand kann uns aus dieser Hand von Jesus reissen. Das hat ihnen geholfen zu sagen, ich kann nicht anders. Egal was kommt, ich bin hier und ich kann nicht anders. Paulus hat nicht aufgegeben, weil er von Jesus ergriffen war. Und zugleich auch, weil er bewegt war von seiner Liebe, von der Liebe von Jesus. Er sagt es, wenn wir weiterlesen, Apostelgeschichte 26, 19 und 20. Angesichts dieser Erscheinung vom Himmel, König Agrippa, gab es für mich nur eins. Ich gehorchte dem, was mir gesagt worden war, und verkündete die Botschaft von Jesus zunächst in Damaskus und Jerusalem, dann in ganz Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Überall forderte ich die Menschen auf, ihre verkehrten Wege zu verlassen, zu Gott umzukehren und ein Leben zu führen, das dieser Umkehr angemessen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt. Aus Liebe machen Menschen die verrücktesten, die gesponnensten Sachen. Also ich denke, einige von euch könnten erzählen, was sie aus Liebe zu ihrem Schatz dann zumal vor vielen Jahren oder gerade erst kürzlich alles Verrücktes da haben. Ich sage jetzt nicht, Dave, sollst du anfangen, wir lassen es mal raus. Also, aus Liebe machen wir Sachen, die wir sonst einfach nie würden machen. Wir nehmen Sachen auf uns, die wir ohne Liebe nicht täten. Bei mir hat das geheissen, ich bin ein klassisches Konzert gegangen, wo meine Frau Geige gespielt hat. Und sie hat sicher gut Geige gespielt, aber ich habe gelitten. Einfach, weil das nicht meine Musik ist. Und wieso habe ich mir das immer und immer wieder angetan? Aus Liebe. Einfach aus Liebe. Liebe bewegt wirklich. Liebe bewirkt, dass wir plötzlich Ausdauer haben für Sachen, die wir nie Ausdauer hätten. Auf einmal ist kein Weg mehr zu weit. Kein Telefon zu lang. Kein Opfer zu teuer. Keine Kleider zu peinlich, oder? Wo man sonst nie hat angelegt hat, weil es eben dem gefällt, wo einem liebt, legt man es an. Sachen, die ihm wichtig waren, sind plötzlich nicht mehr wichtig. Und Sachen, die ihm immer so unwichtig waren, werden plötzlich ganz wichtig. Ich weiss ja nicht, eben, was du mal das Verrückteste hast gemacht aus Liebe. Für Paulus war es vielleicht, sein Pharisäertum zu verlassen. In die Welt rauszugehen, zu Menschen, die den Gott von Israel nicht kennt. Und die Botschaft vom Evangelium zu verkünden. Liebe bewegt uns. Sie macht uns nicht passiv, sondern sie macht aktiv. Darum sagt der Paulus zum König Agrippa, nachdem ich Jesus so erlebt habe, was hätte ich anders machen können,
als das einfach tun, was Jesus von mir will. Ich habe diesen Auftrag angenommen. Und ich war Jesus treu gewesen. Ich bin gegangen und habe Menschen aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Für oder gegen den Jesus. Aus Liebe hat Paulus diesen Auftrag angenommen. Und sein ganzes Leben aus Liebe schreit, hier bin ich, ich kann nicht anders. Ich muss. Nicht irgendwie, weil es eine Regel ist, sondern weil ich verliebt bin, weil ich Jesus liebe. Paulus sagt es zwar hier nicht mit Wort, dass er Jesus liebt, aber er zeigt es durch seinen Gehorsam. Jesus selber sagt, dass unsere Liebe zu ihm dann sichtbar wird, auch für andere Menschen, wenn wir leben so, wie es Jesus von uns möchte. Er sagt es im Johannes 14, Vers 15, einen ganz kurzen Satz, sagt er einfach, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Bei diesen Geboten hier, die Jesus meint, geht es jetzt nicht um die 10 Gebote. Es geht nicht irgendwie um Regeln, die man jetzt wieder einhalten muss. Es geht nicht darum, dass wir uns den Himmel verdienen müssen. Das können wir gar nicht. Jesus hat alles da am Kreuz, was nötig war, damit er uns zu sich ziehen kann. Es geht bei diesen Geboten, die Jesus hier meint, um Beziehung, um ein Leben mit ihm. Unser Leben soll Jesus, sein Wesen, sein Charakter immer mehr widerspiegeln. Jede Liebe, die echt ist, drückt das irgendwie aus, macht das irgendwie sichtbar, sei das durch das Verhalten, durch das, was wir tun, Prioritäten, die wir setzen im Leben, durch Opferbereitschaft. Liebe ist nie nur eine Theorie. Liebe hat praktische Konsequenzen. Und das meint auch der Paulus, wenn er den Menschen sagt, wenn ihr umkehrt zu Gott, wenn ihr sagt, ja, ich nehme den Jesus an, dann muss sich das irgendwie in eurem Leben widerspiegeln. Wenn ein Mensch zu uns sagt, ich habe dich gerne, ich liebe dich, wie merkt ihr das, dass es ernst meint? Was zeigt es euch? Wenn eure Frau, euer Mann, euer Freund, eure Freundin, wer auch immer, irgendjemand zu euch sagt, hey, ich habe die einfach gerne, ich finde die einfach toll. Irgendetwas zeigt doch das. Wenn ihr dementsprechend lebt, irgendwie müssen wir das spüren. Und genau um das geht es so, wenn Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Der wird so leben, wie ich habe gelebt. Der wird mit mir zusammen leben. Paulus macht eigentlich deutlich, dass niemand wirklich sagen kann, ich liebe Jesus. Und das wird durch das Leben nicht sichtbar. Das ist die Liebe nur ein Lippenbekenntnis. Das ist so etwas, was man zwar sagen kann, aber das Leben tut das nicht widerspiegeln. Und dann ist es wirklich zweifelhaft, ob die Liebe echt ist. Und Paulus macht auch eins deutlich. Nur weil Jesus zuerst ihn geliebt, kann er jetzt auch Jesus lieben. Das zeigt auch das Leben von Paulus. Aber die Liebe von Jesus zu uns befähigt uns nicht nur Jesus zu lieben, sondern die Liebe auch anderen Menschen weiterzugeben. Anders ausgedrückt, der Paulus nimmt auch den Auftrag wahr, den ihm Jesus gibt, weil er sich wünscht, dass alle Menschen den Jesus lernen kennen, der sein Leben hat auf den Kopf gestellt hat. Wo er begeistert ist davon, wo er ist ergriffen worden davon. Und darum kann er nicht anders. Er redet ganz offen hier von seiner Beziehung zu Jesus in diesem Audienzsaal. Vor dem König, vor allen. Er kann nicht schweigen. Und es wird auch deutlich, was er zum Agrippa sagt. Vers 28. Nein. Mal schauen. Doch, Vers 28 und 29. Agrippa entgegnete, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Darauf sagte Paulus, ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute gehört haben, das werden, was ich geworden bin. Abgesehen natürlich von den Fesseln. Paulus betet für Zuhörer, weil er sie gern hat. Weil er sie liebt, durch Jesus.
Er hat echt den Wunsch, dass all die, die ihm zulassen, den Jesus lernen kennen. Und dass sie auch die Liebe von Jesus in ihrem Leben dürfen spüren. Und das, obwohl er alle Grund hat, eigentlich verbittert zu sein. Der Adi hat schon gesagt, immer wieder haben die Gouverneure und Statthalter festgestellt, der Paulus ist unschuldig. Wir könnten ihn loslassen. Aber sie hatten Angst gehabt. Sie haben ihn gefangen gehalten, um ein paar ihnen einen Gefallen zu tun. Und trotzdem, er ist in Fesseln vorne, sagt er, ich bete für euch und ich wünsche mir, dass ihr die Liebe von Jesus auch dürft spüren, dürft erleben. Er ist bewegt von dieser Liebe von Jesus und darum gibt er die Liebe auch weiter. Er ist verwurzelt in Gottes Liebe, dass auch der Wind, wie eben ein Baum, dass auch der Wind ihm nichts ausmachen kann. Die Krone bewegt sich, wie ich gesagt habe, aber er bleibt fest stehen. Wenn wir uns von dieser Liebe bewegen von Jesus, wenn uns bewusst ist, wie sehr Jesus uns liebt, dann gelingt auch uns das, dass wir sagen können, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, als mit dem Jesus leben. Ich will mit dem Jesus leben. Paulus ist also ergriffen von Jesus, bewegt von seiner Liebe und Jesus selber macht den Paulus standhaft durch seine Hilfe. Er sagt im Vers 22, doch Gott kam mir zu Hilfe. Und deshalb stehe ich bis zum heutigen Tag als sein Zeuge vor den Menschen, den Einfachen ebenso wie den Hochgestellten. Was ich bezeuge, ist nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Moses gesprochen hat, dass nämlich der Messias leiden und sterben müsse und dass er als erster von den Toten auferstehen werde, um dann allen Völkern das Licht des Evangeliums zu bringen, sowohl dem jüdischen Volk als auch den anderen Völkern. Paulus ist also nicht stolz und hat das Gefühl, ich bin so standhaft, weil ich so gut bin. Er sieht sich nicht als Superheld mit der Bibel oder in der Hand und sagt, hey, weil ich alles richtig mache, stehe ich hier und kann nicht anders. Sondern er bezeugt, wegen Gottes Hilfe, der Gottes Kraft, bin ich noch hier. Kann ich standhaft bleiben? Es bin nicht ich. Es ist Gott, der durch mich wirkt. Paulus hat gelernt, in seinem Leben nicht auf die sichtbaren Umstände zu schauen, sondern auf die unsichtbare Realität von Gott. Sich darauf zu konzentrieren, was Gott tut und nicht einfach nur, was um ihn herum geht. Das ist nicht einfach, aber es ist etwas, was wir lernen können. Wenn wir versuchen, so nach wie möglich mit Jesus zu leben, wirklich mit dem Jesus unterwegs zu sein. Und genau dazu werden wir auch aufgefordert im Epheserbrief, im Hebräer, Kapitel 12, Vers 2, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Die Elbefelder, ich habe gerne, wie sie es übersetzt, sie sagt, wir sollen auf Jesus schauen, der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Wir sollen auf seine Kraft schauen, die uns hilft, standhaft zu bleiben. Nicht auf unsere Kraft, nicht auf unsere Möglichkeiten. Jesus hat den Marathon Christsein mit uns gestartet, wenn er uns das erste Mal begegnet. Und es ist Jesus, der uns auch hilft, das Ziel zu erreichen, standhaft zu bleiben. Er gibt uns Kraft. Er bringt uns das Ziel. Und das Wissen macht mutig und gibt Sicherheit, gibt Selbstvertrauen. Nicht in uns in erster Linie, aber eben durch Jesus. Es ist genau das Versprechen wieder, wo Jesus sagt, niemand kann es aus meiner Hand reissen. Ich mache dich stark. Ich finde es interessant, der Paulus ist eigentlich hier der Gefangene, der Anklagte. Aber so wie er redet, so wie er auftritt, führt er die ganze Sache. Und das wird noch deutlicher, dass sogar der Festus, der Gouverneur, plötzlich die Fassung verliert und ausruft, als Paulus in seiner Verteidigungsrede an diesem Punkt angelangt war, rief Festus mit lauter Stimme: Paulus, du bist verrückt geworden. Deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn. Doch Paulus erwiderte: Ich bin nicht verrückt. Gut, das kann jeder sagen natürlich, aber hochverehrter Festus, was ich sage, ist wahr und meine Worte sind vernünftig. Der König, zu dem ich so frei und offen rede, weiß sehr wohl über diese Dinge Bescheid. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von dem, was ich gesagt habe, unbekannt gewesen ist. Schließlich hat sich das alles nicht in irgendeinem verborgenen Winkel zugetragen. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du ihnen glaubst. Der Paulus hat sich gegenüber gekannt. Er hat irgendwie gewusst, wer der König ist, wie der tickt. Und aus dem Gefangenen wird plötzlich, man kann fast sagen, der Ankläger oder der, der jetzt die herausfordert: Hey, König, das, was ich sage, du weißt, dass das stimmt. Triff eine Entscheidung. Und ich finde es spannend, zu sehen, wie er die Reaktion ist vom Gouverneur und vom König. Nachdem der Paulus gesagt hat: Ich bete für euch. Ich wünsche mir, dass ihr Jesus wirklich persönlich lernen kennen. Plötzlich stehen sie auf und verlassen den Saal. Also wenn ich die Verse so lese, von Vers 30 an: Nun erhob sich der König und der Gouverneur, ebenso wie Bernike und alle anderen, die an der Zusammenkunft teilgenommen hatten. Beim Verlassen des Saales unterhielten sie sich über das, was Paulus gesagt hatte. Dieser Mann, so lautete das einhellige Urteil, tut nichts, was den Tod oder auch nur eine Gefängnisstrafe verdient. Und Agrippa sagte zu Festus: Der Mann hätte freigelassen werden können, wenn er nicht verlangt hätte, dass sein Fall vor den Kaiser kommt. Er wirkt der Eindruck, jetzt ist es nicht zu viel geworden. Jetzt haben sie müssen aufstehen, sie haben sich nicht wollen entscheiden. Und darum sind sie gegangen. Sie hätten ja können den Paulus rausstellen und sagen: Hey, wieder ins Gefängnis mit ihm, wir besprechen das Ganze hier noch. Aber irgendwo sind sie lieber selber weggelaufen. Standhaftigkeit ist das Kennzeichen von einem Menschen oder von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und irgendwie überzeugt das. Wenn jemand nicht immer wie eine Fahne im Wind ist, wenn jemand wirklich zu dem steht, wo er überzogen ist. Jesus will uns heute genauso helfen, wie er Paulus in dieser Situation geholfen hat. Oder eben auch einem Luther. Dass auch wir können sagen: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich bin so von diesem Jesus überzogen, der Jesus ist mir so eingefahren, dass ich ganz für diesen Jesus leben will. Ich denke, dass hier stehe ich kann nicht anders. Das ist etwas, was das Leben von einem Paulus, aber auch von einem Luther wirklich treffend beschreibt. Und ich denke, es soll hier immer mehr unser Leben beschreiben. Von jedem Christ. Dass wir sagen: Hey, ich will für diesen Jesus leben. Ich will für ihn stehen. Ich kann nicht anders. Aber das nicht aus eigener Kraft. Wenn wir das versuchen, aus eigener Kraft oder einfach wie Paulus oder Luther imitieren, dann wird es ein Krampf. Dann wird es mühsam. Und das ganze Kapitel 26 zeigt, dass Paulus standhaft sein konnte, weil Jesus auf seiner Seite gestanden ist. Er war stark durch die Kraft von Jesus. Und wir können das auch. Und wir können sagen: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wenn wir oder will wir ergriffen sind von Jesus, weil seine Liebe uns bewegt und weil wir können standhaft sein durch seine Hilfe. Und dann werden plötzlich aus Bäumen oder aus Blättern, die von jedem Wind irgendwo hin und her geweiht werden, werden Bäume, die verwurzelt sind in diesem Jesus. Bäume, die man nicht verrücken kann, die fest sind. Und das soll unser Leben als Christen immer mehr bezeichnen. Kennzeichnen. Im 1. Kolosser 1, ich möchte das so einfach mitgeben, sagt der Paulus selber, wo wir unseren Fokus immer wieder herrichten. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Er sagt: Schaut nicht in erster Linie auf eure sichtbaren Umstände. Schaut rauf in den Himmel. Und dann fährt er weiter, seht dahin, wo Christus ist. Auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Das macht uns stark. Das hilft uns, zu sagen, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Wir dürfen jetzt ein Lied zusammen singen, wo das irgendwo auch ausdrückt. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wo uns hilft, den Blick auf Jesus zu richten. Auf das, was er für uns hat, was er ist für uns, damit wir immer mehr sagen können, wo ich auch stehe, du bist mir nah. Merci vielmals für das Lied.
Ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hilfst mich zu dir.
Wunderbare Botschaft von diesem Lied, auch von dem, was der Kari gesagt hat. Und wenn wir zum Schluss noch einfach ein wunderschönes Lied singen, ich finde das wirklich ein tolles Lied. Lobe den Herrn. Ist gut? Oder du darfst noch etwas sagen? Mach noch